Das stimmt. Ja, ich habe auch ganz viel gelernt auf diesem Großseminar. Ich wusste vorher noch nicht, wie man mit Feuerstein und Eisen und sonst nur noch Zunder ein Feuer anzünden kann. Ja, das ist mit etwas Übung verbunden, aber dann habe ich es dann trotzdem hingekriegt. So üben, machen, tun, umsetzen ist etwas, was für gestandene Christen und die, die es werden wollen, unausweichlich ist. Ich habe die Predigt überschrieben und alle machen mit. Also heute Morgen geht's um alle. Wer ist das? Nicht wir beide, sondern wir alle. Machen mit. Ich habe zwei Bilder aus dem Neuen Testament und heute Morgen habe ich viele Bibelstellen. Wer sie nicht alle behalten kann, kann das auf der Predigt anschließend nachhören. Wer nicht mitschreiben kann, kann sie gerne auch anschließend hier abschreiben. Manchmal muss man das Wort Gottes, so wie es geschrieben ist, reichlich unter uns wohnen lassen. Ja? Zwei Bilder der neutestamentlichen Gemeinde von Paulus. Und es ist denen, die länger im Glauben sind, wohlbekannt und nichts Neues. 1. Korinther 3, 16, die Gemeinde, und da meine ich jetzt nicht den einzelnen Christen, die Gemeinde ist der Tempel Gottes oder Gottes Haus, Gottes Bau, was man auch immer nimmt. Das steht im 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Also nochmal Bild des Baues. Dann das Zweite. Wie wird ein Bau zusammengefügt? Man kann hingehen und ich habe das früher bei meinem Onkel beobachtet, der war Bauunternehmer. Dann kamen erstmal Steine rangekarrt, dann kam Zement, dann kam Löschkalk, der musste in einer riesigen Wanne, das war für mich faszinierend als Bub, mit Wasser gemacht werden. Und dann wurde das ganz heiß und blubberte. So, jetzt steht da im Epheser 4, 16, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichungen tun, nach der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, den Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Hier ist ein zweites Bild, da gehe ich aber heute nicht so viel drauf ein, auf den Leib. Aber wenn der Leib sich auferbaut, bedeutet das, dass der Tempel Gottes in Entwicklung ist. So, was machen wir? Habe ich mir überlegt. Wir waren gestern in Putbus in der Kirche und haben da gesehen, da waren so Ziegelsteine aufeinander gestapelt und oben war dann eine Kerze drauf und ein Tuch und weiß nicht, ob eine Bibel. Also ich habe nicht mehr alles im Kopf vom Bild her. Ja, so. Also, da war etwas schon angefangen. Wohin das führen sollte, weiß ich nicht, aber man konnte sehen, da ist etwas zusammengebaut. Wer hat schon mal den Tempel Gottes so in einem Nachbau gesehen? Ja, ich glaube, die von Daniel, hilf mir, von Breckerfeld, die haben doch so eine Stiftshütte auch im Einzelnen nachgebaut. Also wenn ihr mal da in Nordrhein-Westfalen, in Breckerfeld sein solltet, da im Sau... Och. Ja. Ja. Okay. Ja, ich habe noch so ein Ding mal in echt gesehen und habe mich gewundert, was da alles zusammen gebaut werden muss. Es war auch nicht in richtiger Größe, sondern was ich gesehen habe, war im verkleinerten Maßstab. Macht nichts. Es gibt auch ein Heftle dazu, das haben wir auch zu Hause. Ich habe es dummerweise heute Morgen vergessen, sonst würde ich es euch zeigen. Also beim nächsten Mal nachfragen. Oder einfach mal im Buchladen fragen, wie kann ich sehen, wie die Stiftshütte aussieht? Und dann kriegt er da sicherlich einen Tipp. Ja? Also, das Ganze fing damit an, dass Mose von Gott auf den Berg gerufen wurde. Wer die 10 Gebote gesehen hat, der weiß, dass er dann vor einem feurigen Busch stand und Schuhe ausziehen musste. Und dass das heilige Land war. Aber dann in den 40 Tagen ist einiges passiert. Gott hat ihm die Gebote in Stein gemeißelt und dann hat er gezeigt bekommen, und ich bin mir nicht ganz sicher, wie das so ist, ob Gott ihm Mann an Mann gegenüberstand, weil ja manchmal steht, er hat Gott von Angesicht gesehen, oder ob Gott da ihm ein Himmelskino gezeigt hat. Auf jeden Fall bekam er einen ganz klaren, detaillierten Bauplan von Gott gezeigt. Und dabei sah er zunächst, bin ich überzeugt, also erlaubt mir Predigerfreiheit heute Morgen, einen großen Haufen von Materialien. Warum ich das so denke? Am 2. Mose 26, 30 schreibt Gott, aus diesen Teilen sollst du meine heilige Wohnung errichten, ganz so, wie ich es dir hier auf dem Berge zeige. Ja, das war wahrscheinlich am Anfang dieser Anweisung und Mose musste das dann alles aufnehmen und in sein Gehirn verknüpfen und machen, ja. Und dann liest man oft in der Bibel, im Alten Testament, dann in den Mosebüchern, und Mose baute und er baute. Das irritiert, wenn man die Bibel nicht kennt und zum ersten Mal liest und denkt, der arme Mann hat ja viel, viel Arbeit gehabt. Ja? Und dann alles noch mit den verschiedensten Werkzeugen und was noch immer. Aber er machte sicherlich nicht alles selbst. Zudem war er über 80 Jahre alt. Ja? Und ich denke, selbst wenn man annimmt, dass die Leute früher gesünder und kräftiger waren, und ich weiß, dass mein Onkel Fritz auch noch in hohem Alter mir den Spaten gegeben hat und selber den Spaten genommen hat und mir gezeigt hat, wie man umgräbt im Garten. Ja? Also ältere Geschwister in der Gemeinde sind durchaus kräftig und rüstig und manchmal sogar ein bisschen ausdauernder als Junge. Ja, behaupte ich einfach mal. Ja? So. Und irgendwann war dann auch die Auflösung für mich da, als dann in der Bibel stand und die Hand, 2. Mose 27, Vers 8, für die, die es nachlesen werden, und die Handwerker müssen ihn genauso bauen, wie ich es hier auf dem Berge zeige. Also gab es da noch Handwerker dazu, die entsprechendes Werkzeug hatten. Ja? Und dann geht es noch ein bisschen weiter, 2. Mose 36, Vers 1. Und Bezalel und Oholiab und alle Männer mit einem weisen Herzen, denen, und jetzt hört gut zu, denen der Herr, wer ist das? Nicht der Herr Mose, sondern Gott, Weisheit und Verstand eingegeben hat, damit sie die ganze Arbeit zum Bau des Heiligtums ausführen könnten, machten es ganz so, wie der Herr geboten hatte. Also da waren Mose, da waren diese zwei Männer, da waren noch ganz viele mehr weise Männer, die in diesem Bau eingebunden waren. Und das ist ja schon fast neutestamentlich. Den Bauplan, der war von Gott. Ich habe mir überlegt, wenn ich Mose wäre und das alles 40 Tage gesehen habe, ja, irgendwo wird das dann schon ein bisschen schwierig, sich an alles zu erinnern. Mir fällt es ja schon schwer, wenn ich eine Doku zum Beispiel über irgendwelche archäologischen Dinge sehe, das im Kopf zu behalten und wieder zu verinnerlichen. Wenn ich das dreimal gesehen habe, ist das gut. Vielleicht hat Gott ihm das auch 5 oder 7 Mal gezeigt. Ich weiß es nicht. Ja? So. Und dann kommen neben dem, was an Bauplan von Gott ist, die Handwerker dazu. Und dann brachten viele, wenn ihr das im Alten Testament lest, auch noch Material, Fähigkeiten und Kraft ein. Denn das, was da zur Verfügung stand, das kam ja nicht irgendwo vom Himmel her geflogen, sondern das hatten die Leute bei sich dabei. Ja? Da wurde Gold und Silber gesammelt, da wurde Holz gesammelt, da wurde das und das gemacht. So. Und dann wurde das Heiligtum gebaut. Warum? Die ganze Vorausführung. Ich glaube, dass dieses Bild des Alten Testamentes vom Bau des Tempels ein Schatten darauf ist, wie es auch neutestamentlich sein soll. Ja? Dass wir miteinander als Gemeinde arbeiten und bauen, und da ist hier die Ortsgemeinde sicherlich nur ein kleiner Teil von der gesamten großen Gemeinde, von dem gesamten großen Tempel, ja? Sodass wir das ein Stück übertragen, aber auch die Hinweise im Neuen Testament dazu finden. Der Oberbaumeister ist wer? Ist Gott oder Christus, der sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das hat er so zu Petrus gesagt. Also nicht Petrus war der... Was ist eigentlich der Felsen? Nur mal zum Nachfragen. Die katholische Kirche hat gesagt, der Fels war der Petrus und deswegen ist darauf die Gemeinde gebaut. Interessant ist, wenn man das grammatisch ein bisschen untersucht, kann es sein, dass es auf dieser Aussage von Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, gebaut wird. Und das ist der Glaube, auf den gebaut wird. Der Glaube als Grundlage für den Bau des Hauses Gottes. Und die neutestamentliche Hütte, Stiftshütte, ist genauso auch von Gott gegeben und strukturiert. Männer und Frauen empfangen Heiligen Geist von Gott, werden von Gott ausgerüstet und befähigt. Das Erste, was ich erlebte, als ich mich bekehrte, war ein total überzeugtes, glückliches Gefühl. Ich bin Kind Gottes, ich gehöre dazu. Meine Frau hat es miterlebt, wie ich dann Carlos nebst Andrade, den Mann am Büchertisch, der mir völlig fremd war, um den Hals gefallen bin und der als Südamerikaner, okay, verstand das. Das ist die Grundlage. Ich glaube an Jesus Christus, aber dabei bleibt es nicht. Wenn es nur das ist, dass mein ganzes Leben daraus besteht, ich glaube an Jesus Christus und weiter tue ich nichts mehr, dann reicht es nicht. Gott hat viel mehr mit dir und mir vor in unserer ganzen Unterschiedlichkeit. Denn dieser Heilige Geist befähigt jeden Einzelnen von uns, am Bau dieses Tempels mitzuwirken. Nochmal, der Grund ist gelegt. Und dann wird darauf gebaut. Paulus schreibt, dass ein jeder sehe zu, wie er darauf baue. Was heißt denn nun ein jeder? Wenn einer jetzt sagt, Pastor, der kriegt Aue. Der Pastor auch. Ja, und es gibt auch verschiedene Fähigkeiten und verschiedene Anleitungen, um in diese Fähigkeiten reinzukommen. Das war bei der letzten Predigt, wo es darum ging, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die die Heiligen zurüsten zum Werk des Dienstes. Ganz genau. Das heißt, für uns ist vorgesehen, dass wir einander dienen und Handreichungen geben und nicht, wie es in der Kirchengeschichte üblich war, dass nur noch einer die ganze Sache in der Hand hatte. Das ist nicht das biblische Bild. Es gibt zwar Vorsteher und es gibt auch solche, die besonders in Verantwortung genommen werden von Gott, aber insgesamt sind wir als Gemeinde eine Dienstgemeinschaft zum Bau des Tempels Gottes. Ich lese dazu aus 1. Korinther 3, 9 bis 11. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, schreibt Paulus an die Korinther, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Also da haben wir noch ein Bild. Außer Leib gibt's noch Ackerfeld, aber Gottes Bau. Gemäß der Gnade, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf. Also dieses Wort Gnade im griechischen Charis bedeutet, dass Gott etwas gegeben hat in den Paulus hinein, damit Paulus damit der Gemeinde dienen konnte. Ja? So, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Er ist Grundlage all unseres Tun und Handels. Und jeder baut mit nach seiner Begabung. Manche, wie ich zum Beispiel, die lehren. Ja? Andere packen praktisch an. Es gibt Aufseher, auch wie damals beim Tempel. Oh, holy. Ja. Diese Namen. Oholiab und Baal. Bezalel, ja? Und nach dem Plan Gottes wird gebaut durch die Begabung, die Gott gibt. Durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Ich möchte, dass wir nur diesen Gedanken heute Morgen so richtig verinnerlichen. Wir bauen mit. Wir machen mit. Und da gibt es keine großen, keine kleinen Gaben, keine großen, keine kleinen Glieder, sondern wir sind alle Diener in diesem Leib Jesu Christi. Nimm nochmal das Bild des Alten Bundes. Als das Heiligtum fertig war, was hat man mit dem Heiligtum gemacht, an die Bibelleser? Man zog 40 Jahre durch die Wüste. Es hat bestimmt eine Zeit gedauert, bis das Heiligtum gebaut war. Was machte man dann? Man hat aufgebaut und abgebaut. Aufgebaut und abgebaut. Und zwischendurch ist man gelaufen. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Ich habe auch nicht alle Weisheit. Und manchmal verspreche ich mich und manchmal gehen meine Gedanken in falsche Richtungen. Hab da auch ein bisschen Nachsicht mit mir. So, also es wurde aufgebaut und abgebaut. Das heißt, das Volk Israel musste auch immer wieder schauen, was ist da. Und es gab Leute, die haben ein Stück des Heiligtums getragen. Die Balken waren viel zu schwer, dass einer alleine da 20 Stück von tragen konnte. Wir haben jetzt viel, viel Zelte aufgebaut. Und ich habe immer so halb gespingst, weil da gab es so ein Juchtenlehrgang. Und die hatten für die Hochjuchte so große Holzbalken mit Haken obendran. So, und natürlich musste das später abgebaut werden und das ist die Hochjuchte hier. Hier seht ihr die Holzbalken, die sogar geteilt waren, damit man damit ordentlich umgehen konnte und transportieren konnte. Und das Heiligtum war auch ein Zelt. Und es wurde, nachdem es fertiggestellt hat, aufgebaut, abgebaut, gewandert. Das war ein beständiges Tun. Für alle die, die denken, warum geht das in der Gemeinde immer wieder auf die gleiche Tour weiter? Ja, es ist manchmal so. Wir sind auch tatsächlich als Heiligtum noch ein Stück auf der Wanderung zu Jesus Christus hin. So, worauf ich hinaus will, es waren ganz viele Teile und diese Teile wurden unterschiedlich auch getragen. Für die Bundeslade gab es dann noch spezielle Vorschriften. Ja. Und dann war jeder irgendwo beteiligt an der Sache, der mit diesem Heiligtum zu tun hatte. Und jeder hatte eine kleine Aufgabe zu tragen. Da waren die kräftigen Männer, die haben die Balken geschleppt. Dann waren andere, die haben die Zeltbahnen, die so ganz, das ist hochinteressant, müsst ihr mal lesen. Ja, wo Felle benutzt wurden, die wurden sicherlich zusammengerollt und dann hatte das jemand auf dem Schulter. Oder es waren zwei, die das mit einer Stange getragen haben. Ich war nicht dabei, aber ich mache mir Fantasie darüber. So, und das heißt, auch wir als neutestamentliche Gemeinde können nicht so arbeiten, dass alles auf einer Schulter oder auf zwei Dreien liegt, sondern das Prinzip Gottes ist, dass die viele Last von vielen zusammengetragen wird. Haben wir das verstanden? Viele Last wird von vielen zusammengetragen und es geht nicht, dass eine Last oder dass eine Menge Lasten nur auf einem drauf ist. Ich habe mal eine Karikatur gesehen, da habe ich mich als kleiner Buch schibbelig gelacht. Das war so ein Comic und dann hat man einem Kamel erst eine Tasche, noch eine Tasche und noch was und sonst was. Und irgendwann war das Kamel dann auf dem Boden so. Weil die Last zu groß war. Solche Kamele sollten wir nicht sein. Und vielleicht auch mal darauf achten, dass uns nicht zu viel aufgeladen wird. Ja? Aber Gott lädt uns eine Last auch und er hilft uns auch dann dabei, diese zu tragen. Zum Abschluss lese ich aus Römerbrief Kapitel 12, weil Korintherbrief wird Kapitel 12 im ersten Korintherbrief immer so oft gelesen mit verteilten Lasten. Aber die Bibel zeigt uns an verschiedenen neutestamentlichen Stellen, dass diese Lasten verteilt werden. Römerbrief, Kapitel 12, ab Vers 1 bis Vers 8. Jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung, weil ich habe dazu erst Schlachter gelesen und habe gedacht, nee, wenn ich das lese, erstmal ist das so holprig, das ist nicht mehr richtig Deutsch, da hat man griechische Grammatik ins Deutsche mit übertragen. So. Ach, hier kann ich ja groß lesen. Ja. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er, Gott, Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und auch beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Hier eine kurze Anmerkung an die, die jetzt zuletzt getauft wurden. Ich werde im November anbieten, einen Kurs für Leute, wie verändert Gott unsere Sinne, unsere Ausrichtung, ja, damit wir wissen, was der Wille Gottes ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott einem jeden in einem bestimmten Maß zuteilt. Kurze Anmerkung, als ich mich bekehrt hatte, bin ich zuerst von Geschwistern mit Reinhard Bonnke in Kontakt gebracht worden. Man hat mich dann mitgenommen in Bochum, in eine große Halle, und da war Reinhard Bonnke, und er war gerade unterwegs mit diesem riesen Zelt, was er machte. Und dann war ich so von überzeugt, also Gott hat mich berufen als Apostel, und ich werde in die dritte Welt gehen und werde dann wie Reinhard Bonnke vorangehen. Ja? Passiert nicht nur mir. Wir hatten einen auf der Bibelschule, der hieß bei uns Mini Bonnke, weil er predigte wie Reinhard Bonnke. Er hatte so den Stil verinnerlicht, er verkündigte und proklamierte wie Reinhard Bonnke. Ja? Ist für eine gewisse Zeit im Glaubensleben gut, aber dann ist auch wichtig, dass wir eine gesunde Selbsteinschätzung durch Gottes Geist auf uns bekommen. Ich habe festgestellt, ich bin kein Reinhard Bonnke, und möchte es im Grunde auch nicht sein, was man da eine Riesenverantwortung auch nicht nur für die Lehre, sondern für all das große Werk hat, ist eine Menge. Mittlerweile ist er ja dicke pensioniert. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib, und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Haben wir das verstanden? Ich bin auf euch angewiesen. Und manches kann ich nicht. Geht nicht. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, das ist jetzt so ein Beispiel, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, seinen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, so soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Das sind jetzt so 5, 6, 7 Beispiele, was in der Gemeinde sein kann und womit wir anderen dienen können. Und so möchte ich euch ermutigen, einfach für euch selber mal festzumachen, ja, was ist denn das? Wohin drängt mich Gottes Geist? Was ist meine Aufgabe? Was könnte ich tun? Und dann sind sicherlich auch die Dienstgaben, die zum Werk des Dienstes zurüsten, denen ein bisschen die Hilfestellung dann auch geben. Amen. So, jetzt haben wir wieder mal